Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag und zu Gast ist Tonia Mastrobuoni, Deutschlandkorrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Willkommen im Studio.
Dankeschön.
Eben noch auf der Frankfurter Buchmesse und jetzt schon wieder hier.
Ja, immer hin und zurück.
Italien, Gastland dieses Jahres, das passt natürlich bei Ihnen. Wir haben schon viel geredet über die Autoren vor Ort, über die politischen Implikationen, die das auch hat, weil regierungskritische Autoren nicht in der offiziellen Delegation waren. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Sie selbst waren auch dort, weil Sie auf einem Podium gesessen haben, diskutiert haben über Demokratien und Autokratien. Aber wenn wir auch das mal beiseite lassen als Italienerin, dann brauchen wir natürlich auch noch so einen Lesetipp von einer Deutsch-Italienerin zu einem Autorin, die vielleicht nicht so verbreitet ist hier in Deutschland, die wir vielleicht nicht kennen.
Ja, es gibt einen Autoren, der hat einen sehr schönen Roman geschrieben für den Verlag Celerio. Der heißt Dario Fabbri und der, wenn ich nicht irre, ich habe ein sehr schlechtes Namensgedächtnis, aber der hat einen super schönen Roman geschrieben. Da geht es um einen Doktoranden, der schreibt seine Arbeit über einen Terroristen der 70er Jahre und da geht es wirklich um dieses feudalistische System, was an der Uni immer noch in Italien sehr stark ist. Also und ich fand das Buch sehr, sehr lustig. Ich weiß nicht, ob es übersetzt ist im Deutschen, aber ich finde es ein sehr, sehr gutes Buch.
Schaffen Sie das auf so einer Buchmesse dann auch einfach mal so als Privatperson durch die Gegend zu schlendern und zu gucken, ach, was würde ich noch gern lesen?
Ja, also mir ging es eher darum, ich habe mit meinem alten Verleger gesprochen, mit Mondadori. Ich habe mit denen zwei Bücher veröffentlicht, eine Biografie über Angela Merkel und ein Buch eben über die Erosion der Demokratien in Polen.
Letztes Jahr erschienen.
Ungarn, genau, und Italien. Und jetzt will ich ein drittes Buch schreiben, aber ich habe dafür meinen Verleger gewechselt. Ich werde jetzt mit Feltrinelli dieses Buch veröffentlichen, ist auch ein großer Verleger. Aber der ist, glaube ich, eher beim Thema, worüber ich schreiben will. Und ich glaube, darüber reden wir auch in dieser Sendung. Aber ich will jetzt nichts verraten noch.
Wir sortieren auf jeden Fall wie immer politische Themen von Tag und Woche. Tonia Mastrobuoni im Deutschlandfunk Kultur. Es geht um den Lesetipp von eben.
Genau, ich habe ja, wie gesagt, ein katastrophales Namensgedächtnis. Der Autor heißt Dario Ferrari tatsächlich. Der Verlag war das einzig Richtige, was ich gesagt habe, Celerio. Und dieser sehr, sehr witzige Roman heißt La Ricreazione è finita. Das heißt, die Pause ist vorbei praktisch. Und sehr, sehr lustiger Roman.
Merken wir uns jetzt und gehen jetzt direkt rüber zur Politik. Da kommen Meldungen in diesen beiden Tagen, die Sie als Deutsch-Italienerin wahrscheinlich nochmal anders im Blick haben. Das Land hat ja bekanntlich als erstes in der EU ein Lager zur Prüfung von Asylanträgen von Migranten in Albanien geschaffen. Aber nach der Aufnahme der ersten Männer dort hat ein Gericht deren Inhaftierung außerhalb der EU für unzulässig erklärt. Begründung: Die Männer stammen aus Staaten, die keine sicheren Herkunftsländer sind. Tonia Mastrobuoni, wer jetzt aber denkt, damit ist das Thema vom Tisch, der irrt natürlich, denn Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat schon angekündigt, trotzdem daran festhalten zu wollen. Ihre Gedanken dazu?
Ja, die ganze Geschichte ist ja ziemlich lächerlich. Wir als Republika haben vorgestern getitelt, also wirklich, das war der Aufmacher der Zeitung, 12 Migranten nach Albanien. Das ist nämlich die tatsächliche Zahl der Migranten, die auf dem ersten Schiff nach Albanien gebracht worden sind. Das muss man sich mal vorstellen. 12 Migranten, die Kosten waren 250.000 Euro. Und im Jahr soll diese Operation, also maximal 3.000 Migranten werden dort aufgenommen werden. Das ist eine sehr, sehr kleine Zahl. Das hat auch Olaf Scholz gesagt am Rande des EU-Rats. Das würde 134 Millionen Euro den italienischen Steuerzahlern kosten, ne? So, diese Operation ist einfach annulliert worden von einem römischen Richter. Der hat gesagt, es gibt übergeordnetes Recht, über italienisches Recht. Was bedeutet das? Per Dekret hat die italienische Regierung Bangladesch und Ägypten und andere Länder als sicher erklärt, ja. Aber es gibt inzwischen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs und das besagt, dass man ein Land als sicher definieren kann, wenn alle Menschen sich dort sicher fühlen. Und darunter fallen eben nicht unter diesen Definitionen Bangladesch oder Ägypten. So. Und deswegen hat dieser Richter, diese Richterin, es war eine Frau, gesagt, die 12 müssen zurück. Das heißt, diese 12 waren, weiß nicht, 1,5 Tage in Albanien, werden jetzt zurückgeschickt nach Italien und müssen dort aufgenommen werden oder nicht. Und inzwischen hat Meloni gesagt, das akzeptieren wir nicht. Das ist jetzt eine Kriegserklärung von Seiten der Richter und wir schicken jetzt noch mehr Flüchtlinge nach Albanien. Also es wird da forciert, es wird da eine sozusagen noch eine Reaktion von Richtern forciert. Und ich will nur am Rande daran erinnern, diese sogenannten Modelle, zum Beispiel Ruanda, das Ruanda-Modell, was dann auch zum Beispiel im CDU-Parteitag aufgenommen worden ist, im Statut, die sind auch in Großbritannien von den Richtern gekappt worden. Also das ist einfach ein Modell, das vor Gericht nicht standhält.
Ja, bisher, wie es jetzt war. Auf der anderen Seite, wir zeigen immer so mit dem Finger jetzt auf Großbritannien und natürlich Giorgia Meloni mit ihrer rechtsgerichteten Regierung, ist dieses Drittstaatenmodell ja ein Modell, das auch von anderen Staaten, auch von Deutschland geprüft wird und Experten sagen, unter bestimmten Bedingungen, wenn eben, die Frage, wie will man das kontrollieren, aber wenn Europäische Menschenrechtskonvention eingehalten wird, wenn Genfer Flüchtlingskonvention eingehalten wird, dann wäre das rein theoretisch möglich. Und Italien ist jetzt der erste Staat, der vorrennt. Vielleicht auch finden die anderen Europäer das gar nicht so schlecht, das zu beobachten, um zu gucken, welche Fehler sie dann nicht machen.
Nein, absolut. Aber das finde ich auch etwas unvorsichtig. Also am Rand des Europäischen Rats gab es ja eine Versammlung der Länder, die an diesem Meloni-Modell interessiert sind. Da waren nicht nur rechte oder konservative Länder dabei oder geführte Länder dabei wie Polen natürlich oder Griechenland oder Österreich, die von konservativen Parteien, sondern auch Dänemark war drin interessiert. Wir wissen, Dänemark ist sehr, sehr so konservativ, obwohl da eine sozialdemokratische Premierministerin ist, die Frederiksen. Und an diesem Tisch saß auch Ursula von der Leyen. Und das ist etwas seltsam, denke ich mal, ne? Also, dass sie da ein Modell zunickt, das am Tag danach von einem italienischen Richter aufgrund europäischen Rechts gestrichen wird. Das
ja,
ist
aber,
etwas unvorsichtig.
Aber in diesem konkreten Fall ist ja auch das nicht eingehalten worden, was eben eigentlich vorher festgelegt war, dass dort nämlich nur Menschen hinkommen, die in jedem Fall aus sicheren Herkunftsstaaten kommen und im Prinzip leicht abgeschoben werden können.
Genau.
Damit ist das Modell ja noch nicht vom Tisch. Es ist auch, ich sag's nochmal, auch in Deutschland ja noch nicht vom Tisch.
Sicher, aber welche sind diese Länder, ne? Und das ist ja, das kann ja auch immer wieder kippen. Und wie gesagt, und da gibt's wohl offensichtlich einen Konflikt zwischen dieses Urteils des Europäischen Gerichts und jetzt die nationalen Entscheidungen zu den sicheren Ländern. Das kann ja sich in jedem Land wiederholen. Keine Ahnung, wenn morgen Deutschland entscheidet, Tunesien ist ein sicheres Land, was ja inzwischen eine Diktatur ist, dann kann das europäische Urteil jeder Richter kann dann sagen, das europäische Urteil sagt was ganz anderes. Wenn ein einziger Mensch unsicher ist in diesem Land, dann kann er nicht zurückgeschickt werden. Natürlich müssen Modelle, natürlich müssen Lösungen gefunden werden, aber ich fand es schon sehr, sehr bezeichnend, was jetzt am Europäischen Rat passiert ist, auch zum Beispiel das ist auch ein Modell, sagen wir mal so, oder eine Lösung, die wird jetzt von der polnischen Regierung getragen oder vorgeschlagen von Donald Tusk. Das ist auch sehr radikal. Er sagt, die Flüchtlinge, die von dem belarussischen Diktator Lukaschenko über die Grenze geschubst werden, also nach Europa, ja, um es zu destabilisieren, die können wir nicht mehr als Flüchtlinge per se ansehen, sondern das sind Waffen, das sind hybride Waffen. Und deswegen will er das Asylrecht tout court aufheben. Und da müssen wir uns wirklich fragen, ist das vereinbar mit den europäischen Werten? Müssen wir alles umdenken? Müssen wir die Genfer Konvention zum Beispiel stürzen? Müssen wir die verändern? Ich glaube, momentan passiert da was ganz Grundsätzliches in Europa mit den Rechten, mit den der Flüchtlinge und der Migranten. Und da muss man sehr, sehr genau hinschauen und sich sehr, sehr genau überlegen, welche Werte man da retten will, glaube ich.
Und das Ganze zeigt irgendwie auch auf der einen Seite die Hilflosigkeit, die bei diesem Thema herrscht, und auf der anderen Seite das, was eben in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, eine europäische Einigung zu finden. Jeder hat vor sich hergewurschtelt und jetzt muss plötzlich alles ganz schnell gehen, weil die gesellschaftliche Stimmung vermeintlich immer mehr kippt.
Ja, nicht nur. Es wird dann ein Abkommen gemacht. Zu diesem Abkommen hat zum Beispiel das Polen von Tusk nicht mitgemacht, weil es war eine viel radikalere Regierung vorher da. Das war die Peace-Partei-Regierung von Morawiecki. Aber es ist bezeichnend, finde ich, dass diese konservative Regierung, ne, die endlich mal in Polen die Demokratie zurückgebracht hat, dass diese Regierung genauso resoniert wie die alte Regierung und wie gesagt noch ein Stück weiter geht als das jetzige Asylrecht in Europa, weil da spricht man von einer Aufhebung des Asylrechts. Und das ist ja was ganz Neues. Und da haben auch viele Länder haben gesagt, ich finde es okay, was Donald Tusk da gerade macht.
Und wir reden über den Besuch des US-Präsidenten in Berlin gestern.
Thank you, thank you, thank you.
Ja, danke, danke, danke. Und das meine ich auch so. Danke für deine Freundschaft. Das waren die Worte von Joe Biden, dem deutschen Kanzler, gegenüber. Ein Besuch, Tonia Mastroboni, der gleichzeitig ein Abschied war. Der Abschied eines großen Transatlantikers von Europa. Keine Berichterstattung darüber kommt heute ohne diesen Satz aus. Was ein würdiger Abschied.
Ja, ich denke schon, aber es war ein sehr melancholischer Abtritt und ich glaube, da war auch sehr viel Angst drin. Angst vor dem, was in 2,5 Wochen passieren kann in Amerika. Ne? Ich glaube, kein Land ist so, angegriffen worden von Donald Trump wie Deutschland. Ich weiß noch, der Terror, den Donald Trump in seiner Präsidentschaft, auch die ganze Berliner Politik versetzt hat. Und vor allem, die NATO war ja wirklich fast vor der Auflösung. Ne? Und ich glaube, diese Angst schwingt damit bei in diesen sehr, sehr melancholischen Adieu an Joe Biden. Einer, der von der ersten Minute an eben wieder diese transatlantischen Beziehungen geheilt hat und wieder sehr stark gemacht hat und in sehr schwierigen Zeiten. Zum Glück war Joe Biden da, als der Krieg als Russland eben einmarschiert ist in die Ukraine. Zum Glück war er da. Mhm.
Angst zum Beispiel eben genau mit Blick, Sie sind schon beim Thema, mit Blick, was passieren könnte, mit Blick auf den Ukraine-Krieg, wenn ein Donald Trump ans Ruder käme. Da kann man es fast so ein bisschen als Versuch verstehen, gestern, dass Biden dem Bundeskanzler nochmal Führungsstärke attestiert hat, so als Versuch, ihm Mut zu machen, wobei die Führungsstärke von Olaf Scholz ja viele anders sehen. Ne?
Ja, ich denke, was ich sehr wichtig fand gestern war, als Biden gesagt hat, wir dürfen die Ukraine nicht alleine lassen. Ne? Wir dürfen nicht zusehen, wie Russland gewinnt und, also es war nicht wörtlich so, aber so nach dem Motto, es darf nicht dieses Prinzip gelten, dass der Stärkere einfach den Schwächeren angreift. So. Und das ist ja das Prinzip Putins, ne? Seines neoimperialistischen Ansatzes und so, aufgrund dessen er nicht nur die Ukraine schon 2014 übrigens militärisch angegriffen hat, sondern auch Georgien 2008, das vergessen wir auch sehr oft. Das heißt also, ich denke, es ist, also für mich ist es wirklich ein Schreckensszenario, dass Trump zurückkehrt ins Weiße Haus. Die amerikanische Presse nennt ihn ja den Putin-Buddy, also den Freund von Putin. Und wir wissen nicht, was passieren wird, wenn plötzlich die Amerikaner keine Waffen mehr in die Ukraine schicken. Ne? Was wird passieren? Wird Putin da anhalten? Also wird er nur die Ukraine mit vereinnehmen? Oder wird er noch weitergehen? Wird er versuchen, weil er auch weiß, dass Trump so wenig von der NATO hält, dass Trump während seiner Präsidentschaft den Artikel 5 des NATO-Vertrags in Frage gestellt hat. Der Artikel 5 ist der fundierende Artikel des NATO-Vertrags, der besagt, wenn ein Land angegriffen wird in der NATO, in das Bündnis, in dem Bündnis.
Die Beistandspflicht.
Genau, die Beistandspflicht. Und das hat in Frage gestellt. Wir wissen nicht, was passieren wird, wenn Trump Präsident ist und Russland zum Beispiel Polen angreift.
Wir wissen nur, und darüber reden wir aber auch schon seit Monaten, ohne dass irgendein Experte eine korrekte Antwort hätte, dass Europa dann seine eigene Rolle finden muss und sich im Prinzip stärker finden muss. Aber wie das funktionieren kann, da hat eigentlich keiner so richtig eine Vorstellung, ne?
Ja, ich komme zurück zum EU-Rat. Ne? Wir haben gesehen, wo hat sich von der Leyen hingesetzt, als es um Migration geht. Sie hat sich in eine Versammlung von Ländern hingesetzt, wo Meloni eben führend war, ne, in diesem Vorschlag. Ist ja egal, worum es ging. Aber es gibt wirklich inzwischen ein gespaltenes Europa. Es gibt neue Länder, die versuchen eben Macht zu gewinnen, auch legitim, also Italien, Polen und so weiter. Ne? Nicht immer mit sehr demokratischen Regierungen wie im Fall Italiens. Aber, und das ist aufgrund dessen, dass der französisch-deutsche Motor völlig still ist. Also der ist völlig kaputt momentan. Macron und Scholz sind beide sehr angeschlagene Politiker. Sie haben intern sehr große Probleme. Und momentan ist Europa führungslos. Und in der Politik und in der Geopolitik gibt es kein Vakuum. Es wird immer gefüllt von jemandem. Und das versuchen eben andere Länder. Und ich glaube, es ist nicht so gut, wenn ein Land wie Italien mit Giorgia Meloni versucht, dieses Vakuum in Europa zu füllen.
Sind wir ganz woanders gelandet, aber angefangen haben wir bei Joe Biden. Ein Gedanke noch, um das Thema dann abzuschließen, der mir gestern gekommen ist, als ich ihn dann im Flugzeug nochmal winken sah. Das ist jetzt aber auch der Abschied zur rechten Zeit. Das haben wir vor ein paar Monaten schon diskutiert, als das Umschwenken auf Kamala Harris kam, dass es ihm nicht gerecht geworden wäre, wenn er länger versucht hätte, an seinem Amt zu kleben, weil er einfach so viel geleistet hat und man vielleicht dann irgendwann eben über diesen schwächelnden Präsidenten berichtet hätte.
Also Sie meinen, er hätte bleiben sollen?
Nein, er hätte nicht bleiben sollen, ja, dass genau. Er zur richtigen Zeit geht.
Ja, das denke ich auch. Ich meine, das war ja nicht ganz spontan. Ne? Mhm. Ich denke auch, wenn ich einige auch sehr schwache andere Regierungsführer sehe, die einfach nicht verstehen wollen, wenn es Zeit ist zu gehen, weil zum Beispiel die Wahlen sehr schlecht sind oder die Umfragen sehr schlecht sind, dann denke ich auch an Nancy Pelosi. Dann denke ich an so jemanden in der Demokratischen Partei, die ehemalige Speaker und die hat ja dafür gesorgt, dass er irgendwann zurückgetreten ist. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig in einer Partei, dass es auch Menschen gibt, Politiker gibt, die etwas über dieses kurzfristige, etwas egoistische hinausgehen und dann auch versuchen, an die Partei und an das Land zu denken. Und Kamala Harris ist die ideale Kandidatin jetzt, glaube ich, für die Demokraten.
Wir blicken in den Nahen Osten, anderes großes Konfliktgebiet, wo der Krieg weitergeht im Gazastreifen, ebenso wie mit der Hezbollah im Libanon. Heute soll es einen Drohnenangriff auf das Ferienhaus von Ministerpräsident Netanyahu gegeben haben, wo er sich aber nicht aufgehalten hat. Israel hat vorher die Stadt Juni im Norden Beiruts angegriffen. Die Nachricht aber, über die immer noch diskutiert wird, Frau Mastroboni, ob der Tod des Hamas-Anführers Yahya al-Sinwar etwas ändern kann. Der Drahtzieher des in Israel verübten Massakers vom 7. Oktober. Weil mit ihm und eben dem Tod seines Vorgängers Hania und auch dem Chef der libanesischen Hezbollah-Miliz Hassan Nasrallah nun mehrere ranghohe Vertreter der Organisation tot sind. Ihre Gedanken dazu?
Ja, abgesehen von diesen sehr beeindruckenden chirurgischen Operationen, sagen wir mal so, wir haben ja auch gesehen in den letzten Monaten, das war ja zum Teil wirklich sehr, sehr, also unglaublich, ne? Diese Pager-Operation, mit der man auch sehr viele Hamas und Hezbollah Anführer umgebracht hat. Das war natürlich alles sehr, sehr beeindruckend, aber es gibt ja auch was ganz anderes. Es gibt eine ganz andere Dimension der Tötung in diesem Krieg seit dem 7. Oktober, seit dem wirklich genozidalen Massaker an Juden dort, an Israelis. Aber danach ist ja was anderes angefangen. Es sind großflächige Massaker auch an palästinensische Zivilisten angefangen. Ne? Zehntausende sind inzwischen gestorben. Mhm. So. Das heißt, der Humus für, sagen wir mal, die Hamas jetzt, Entschuldigung für das dumme Gedanke, dieses Wortspiel, aber der Nährboden für Terrorismus, für Radikalisierung ist noch stärker geworden vielleicht. Das heißt, man kann die immer wieder köpfen, die terroristische Organisation, man kann immer wieder die Anführer dort physisch eliminieren, aber ich glaube nicht, dass Hamas dadurch zerstört ist, ne? Und ich glaube auch nicht, dass die zehntausende Zivilisten, die inzwischen gestorben sind, alle von Hamas waren.
Hm. Der Nährboden, sagen Sie, die Wut, sag ich, ist auch jetzt noch größer geworden. Ich wundere mich ehrlich gesagt von Anfang an über diese große Hoffnung, die in Teilen verbreitet worden ist nach dem Tod von al-Sinwar, die jetzt zum Beispiel auch der Kanzler wieder in Worte gefasst hat vor seinem Besuch in der Türkei. Dass es jetzt hoffentlich die konkrete Aussicht auf einen Waffenstillstand gibt, auf ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln. Es gibt aber auch Nahostexperten, die gesagt haben, sie halten das zumindest im Bereich des Möglichen. Ich wundere mich.
Ja, ich mich auch. Also gestern kam ja auch ein ganz expliziter Appell von den vier Regierungs- und Staatschefs und Regierungsministern, die hier in Berlin waren mit Biden. Also das heißt, außer Scholz auch Macron und der britische
Stormer.
Genau. Die haben ja auch eine Kommuniqué gemacht am Abend, haben gesagt, der Krieg soll jetzt enden. Ne? Also wir haben Hamas, die ganze Führungsgarde ist eliminiert worden. Es gibt keinen Grund mehr, diesen Krieg weiterzumachen. Aber ich weiß nicht, ob das auch Netanyahu machen wird. Und dann stellt sich wieder die Frage, wird sich der Westen zum Beispiel teilen in Ländern, die jetzt keine Waffen mehr geben wollen? Das hat ja Macron zum Beispiel angedroht. Und andere Länder, die weiterhin Waffen geben wollen, wie Deutschland. Da gab es ja auch eine klar letzte Woche, aber so innenpolitisch eher. Ne? Das ist das Problem. Also ich glaube, ich weiß nicht, das ist ein wishful thinking. Ich weiß nicht, wie realistisch, aber Netanyahu braucht ja auch diesen Druck, weil er momentan bestimmt beliebter ist als im Oktober letzten Jahres, als Zehntausende Israelis auf die Straße gegangen sind, erinnern wir uns dran, weil er diese absolut autoritäre Justizreform machen wollte, ne? Und damals hat er das Land gegen sich und jetzt hat er, glaube ich, das Land mit sich.
Es ist interessant, dass Sie direkt die israelische Seite ansprechen, weil diese Hoffnung, von der ich sprach, die war ja immer bezogen darauf, dass man jetzt möglicherweise die Hamas bzw. Hisbollah so weit zerstört hat, dass von da aus nicht mehr so viel Schlagkraft ausgehen könnte und die letztendlich sich auch viel schneller einlassen würden auf einen Waffenstillstandsabkommen. Aber genau, die andere Seite Israel ist eben die Frage, ob das überhaupt gewollt wird, weil die Kriegsziele, da hat gestern noch mal ein Korrespondent auch dran erinnert, die Kriegsziele waren immer, es gibt keine Bedrohung mehr aus dem Gazastreifen, die Geiseln müssen befreit werden und Hisbollah und Hamas wirklich militärisch zerschlagen und die sind ja nach wie vor nicht erreicht.
Ja, das ist ja völlig willkürlich, absichtlich formuliert. Wer interpretiert das und wo ist die Grenze und wo hört es auf? Das ist das Problem.
Ja, es sind Nachrichten gestern aus Thüringen gekommen, nach den Sondierungen von CDU, BSW und SPD. Und da heißt es in einem gemeinsam verfassten Papier, man kooperiere gemeinsam, um Thüringen nach vorne zu bringen. Unterschiedliche Traditionen und Sichtweisen seien nicht Hindernisse, sondern Treiber für neue politische Kreativität. Und man wolle mit der Kooperation der drei Parteien einen Aufbruch und neue Hoffnung entfachen. Tonia Mastroboni, das ist jetzt natürlich erstmal nur ein kleiner Auszug. Aber meine erste Reaktion gestern war, bevor dann weitere Meldungen kamen, wow, das klingt ja erstmal richtig gut nach diesem Unwetter, nach diesem Sturm der letzten Wochen. Ein hoffnungsfroher Anfang nach diesem ganzen Chaos.
Ja, aber ich so viel verstanden habe, hat es nicht geklappt. Ne? Und warum hat es nicht geklappt? Weil es kam ein Machtwort aus Berlin, ist das richtig?
Nee. Es ist alles noch in der Schwebe.
Okay.
Letztendlich.
Aber es geht um diesen Paragraphen, wo man über den Krieg spricht in der Ukraine.
Genau, das kam nämlich, was ich jetzt zitiert habe, war die erste PK oder erste öffentliche Äußerung. Kurz danach kam der BSW, da habe ich mich nämlich gefragt, wo bleibt denn das mit der Forderung nach dieser Friedenspräambel, also Sarah Wagenknecht mit ihren Forderungen, die sie ja von Beginn an aufgestellt hat, vor Aufnahme der Verhandlungen müssen die vom BSW geforderte Friedenspräambel möglich im Koalitionsvertrag verhandelt werden. Also keine Waffen in die Ukraine, stattdessen mehr Diplomatisches tun. Das ist jetzt die Frage, wie viel Sprengkraft das hat. Daraus folgt jetzt, der BSW macht das zur Bedingung. CDU bleibt gelassen, hat schon gesagt, ja, wir wollen verhandeln. Und die SPD überlegt jetzt, ob sie ihre Mitglieder zur Befragung mitbefragt. So ist der Stand der Dinge jetzt aktuell. Die Frage ist, wie viel Sprengkraft hat das? Ich spekuliere, dass es auch eine Frage der Wortwahl am Ende ist.
Ja, ich denke, es ist ja schon was passiert in der Wahlkampagne, weil sowohl Mario Vogt als auch Winfried Kretschmer haben ja beide, also die CDU-Kandidaten, und Kretschmer hat ja auch gewonnen in Sachsen, ne? Dank einer Propaganda, also dank Slogans, die auch, sagen wir mal so, eine etwas andere Position als die der CDU auf Bundesweite ausdrückte, ne? Und insbesondere eine, sagen wir mal so, eine russlandfile, russophile Position als die von der Bundes-CDU. Und das ist eben die große Frage. Wenn zwei Bundesländer im Osten dann mit BSW eine Friedensklausel, nennen wir sie mal so, vereinbaren, was passiert dann mit der CDU in dem nächsten Jahr auf Bundesebene, ne? Wird diese Position dann auch die Position der CDU auf Bundesebene weicher machen, aufweichen? Das heißt, wird auch irgendwann Herr Friedrich Merz, also der Kanzlerkandidat der CDU, davon sprechen, man solle doch mit Putin reden. Man soll, weil eine Forderung von BSW ist ja zum Beispiel, dass man die Waffenlieferung einfach einstellt zu der Ukraine, ne?
Genau.
Wird das dann irgendwann auch übernommen von der CDU auf Bundesebene oder sagt Merz hat sich ja immer bisher so ausgedrückt, dass was da passiert, ist nicht, was bundesweit passiert. Und vor allen Dingen die Verteidigungs- und Außenpolitik wird ja auf Bundesebene entschieden. Aber kann es wirklich so bleiben immer? Oder wird das irgendwie einen Einfluss haben? Wird dann Kretschmer irgendwann oder Vogt, werden diese Regierungen auch auf Bundesebene zum Beispiel Druck machen, dass die Sanktionen nicht mehr unterschrieben werden auf europäischer Ebene? Sowas. Ich meine, das sind natürlich alles Fantasieszenarios, aber es ist schon ein Keil in dieser bisher sehr beständigen, starken Position von Deutschland oder zumindest von der CDU im Hinsicht auf die Ukraine.
Die Frage ist jetzt, wie das genau formuliert wird. Es ist jetzt zum Beispiel in Thüringen die Rede davon, dass es eben um mehr Diplomatie zur Beendigung des Ukraine-Krieges gehe, statt Waffenlieferungen. Das sagt das BSW. Aber im Prinzip nicht die explizite Formulierung, keine Waffenlieferung mehr. Auf der anderen Seite, wir erinnern die Worte nach dem Ergebnis in Thüringen, wo Mario Vogt, der CDU-Vorsitzende, gesagt hat, die Weltpolitik wird eben nicht in Thüringen entschieden. Ja, es ist natürlich das, worüber wir seit Monaten reden, mit dem BSW oder ohne, aber man muss es versuchen, oder?
Ja, vor allen Dingen, wenn Wagenknecht jetzt das fordert, dass es auch auf Landesebene mit aufgenommen wird in diesem Vertrag, in diesem Abkommen, dann ist es schon, glaube ich, wichtig. Also für sie ist es wichtig und es könnte auch wichtig werden für die CDU auf Bundesebene, ne? Übrigens ist es sehr interessant für mich im Moment zu beobachten, was in Deutschland passiert, weil zum ersten Mal haben wir eine Partei, wo sozusagen, das kennen wir aus Italien sehr gut, das kenne ich aus Italien sehr gut, es gab ja die Berlusconi-Partei, es gab ja schon Parteien, die um eine Person herum sich definieren, ne? Aber das gab ja in Deutschland überhaupt nicht sowas. In Deutschland gibt es immer diese sehr schönen traditionellen Dialog, Diskussionsweisen in der Partei, die geschieht durch Parteitage, die besteht durch Beschlüsse, durch Vorstands. Und hier haben wir so eine, das hat ja Merz auch gesagt, eine Blackbox, eine leaderistische Partei, also die um einen Leader herum gebaut ist oder eine Leaderin. Und wir wissen nicht genau, wird es immer so sein? Also man macht ein Abkommen auf Landesebene und dann kommt Wagenknecht und sagt, nein, das geht nicht und das kannst du jetzt nicht machen, ne, diesem, keine Ahnung, Landesvertreter des BSWs und wir machen das so. Ist das auch Ausdruck dieser neuen Art und Weise, wie man eine Partei definiert in Deutschland? Also so eine, ich würde sagen, eine populistische, eben linke Partei wie die von Sarah Wagenknecht, das ist auch, glaube ich, eine neue Herangehensweise. Ne? Ich glaube nicht, dass Merz da so brutal intervenieren könnte auf ein Abkommen, das auf Landesebene beschlossen wird. Nehme ich mal an.
Letztendlich kann man aber auch sagen, was letztendlich in einem Koalitionsvertrag steht, wird natürlich auch immer noch nicht umgesetzt.
Ja, sicher, klar. Obwohl das in Deutschland viel ernsthafter passiert als in Italien, wo überhaupt kein Vertrag ist und wo man sich einfach so über Punkte auseinandersetzt und dann sagt, in dieser Legislatur wollen wir diese Punkte dann realisieren und dann kommt es ganz anders immer.
Also das heißt, bei uns ist noch nicht alles verloren?
Nee.
Und wir sind an der Stelle, wo wir über das reden, was den Gast auch so beschäftigt aktuell. Da haben Sie gesagt, ich beschäftige mich sehr viel mit der Anastasia-Bewegung. Das ist eine Bewegung, die in Deutschland zwar unter Journalisten in Teilen bekannt ist, aber glaube ich, nicht so groß bekannt, deswegen müssen wir ein bisschen mehr dazu sagen. Eine Bewegung, die auf russischen Romanen basiert und antisemitische Vorurteile bedient, oder?
Ja, genau. Es sind 10 Bänder, die sind unerträglich zu lesen. Aber auf jeden Fall, die handeln von einem kleinen Mädchen, die lebt im Wald. Und dieser Maigre, das ist der Autor des Buches, hat lange behauptet, er hätte sie wirklich getroffen. Und dieses Mädchen redet mit den Tieren und ist eben ein sehr weises Mädchen. Und diese Weisheiten sind zum Beispiel, also sie ernährt sich nur von Früchten. In den radikalsten Auslegungen des Buches gibt es Menschen, die auch eben sich nur von Obst und so ernähren. Aber egal, das ist wirklich der harmloseste Aspekt dieser Bücher. In diesen Büchern ist eine profunde antisemitische Auffassung und eine sehr antidemokratische Auffassung festgelegt. Ja, zum Beispiel das Wort Demokratie wird nicht wie korrekterweise es sein müsste, von dem griechischen Wort Dämos, was Volk heißt, abgeleitet, sondern von Dämon, Teufel. Also Demokratie ist teuflisch, ne? Was Negatives. Und es wird dann auch gesprochen die ganze Zeit von irgendwelchen Oberpriestern oder irgendwelchen Wesen, die eben die Erde beherrschten. Und das sind ganz klar die Juden, also sehr antisemitisch. Und außerdem sind dort sozusagen immer wieder Theorien, die auch die Nazis bedient haben, die auch die Nazis benutzt haben, die sozusagen vorsehen, dass die eine Rasse praktisch pur bleibt. Das ist ein russischer Roman, aber der wird dann auch natürlich in der deutschen Auslegung wird er auf das germanische Volk ausgelegt. Das heißt, es vermischen sich in diesen Anastasia-Siedlungen, die nach und nach sich auch hier ausbreiten, da vermischt sich dieses Völkische, was ja auch in ländlichen Gebieten immer stärker geworden ist. Also, da gibt es ganz, ganz tolle Journalisten in Deutschland, wie zum Beispiel Andrea Röpke, die schreiben darüber schon seit Jahrzehnten, aber auch andere. Es gibt ganz viel Dokumentation, die kann man auch sehen, also viele, viele Fernseh-, Dokumentarfilme und so weiter. Und auch inzwischen sehr viel Literatur. Heinrich Böll Stiftung hat darüber geschrieben, andere Stiftungen, andere. Es gibt da auch ein ziviles Engagement, weil das Problem ist, wo die sich anbiedern, da muss man sich vorstellen, das sind eben, wie gesagt, völkisches, also sagen wir so, neonationalistisches
Gedankengut.
Gedankengut, genau. Auch mit rassistischen Blut und Boden und so weiter. Und das passiert alles unterm Radar der Aufmerksamkeit. Die siedeln sich meistens im Land, ne? In Landgebieten, wo man eben. Und die versuchen sich anzubiedern. Also man muss sich nicht mal vorstellen, das sind nicht diese Neonazis der 90er Jahre, der Baseballschläger, die sehr auffällig sind. Die versuchen sehr unauffällig zu sein, die kleiden sich sehr traditionell. Ich habe eine dieser, sagen wir mal so, Personen getroffen. Ich habe einfach bei ihr geklingelt in Thüringen. Das ist eine Dame, die Seminare hält über den Anastasia-Kult und ja ihn vermischt auch mit einem persönlichen Kult. Sie behauptet, ihr Mann sei mit einem unterirdischen Volk in Kontakt gekommen, der auch vor irgendwelchen jüdischen Verschwörungen auf der Erde und das vermischt sich auch mit der neuen germanischen Medizin, die ja auch, das ist diese antisemitische Medizin, die gegen die sogenannte jüdische Medizin, also die Allgemeinmedizin, wütet und so weiter. Also das ist was ganz Dunkles.
Aber was hatten Sie denn für einen Eindruck von dieser Vertreterin? Es klingt ja auch ein bisschen wahnsinnig.
Ja, ja.
Durchgeknallt. Ist das, diese Person, stand die für viele von denen wirklich eine Gefahr ausgeht? Oder hatten Sie das Gefühl, so ein bisschen abseits, die sind so ein bisschen abseits des Mainstreams der Welt unterwegs?
Nein, ich meine, diese Dame war natürlich sehr überrascht, dass ich bei ihr geklingelt habe. Es war eine ältere Dame, sehr unscheinbar, sah sehr lieb aus. Ich weiß eben von YouTube, wo sie auch auf ihren YouTube-Kanälen hat sie zehntausende Anhänger. Ich weiß, dass sie da spricht, dass sie ihre etwas verrückten und gefährlichen Thesen dort verbreitet. Aber sie war ganz unscheinbar und sie hat alles verneint. Sie hat gesagt, ich bin keine Antisemitin. Sie hat mir gesagt, ihr Vater sei in Dachau gewesen. Sie hat mir erzählt, sie sei grün gewesen früher, aber die Grünen hätten sie jetzt so enttäuscht, weil sie ja für den Krieg in der Ukraine sind, also nicht auf der Seite der Russen. Und die Russen sind ja auf der richtigen Seite, ne? In diesem völkischen Gebiet, in diesem völkischen politischen Spektrum. So wird das also vertreten. Und das war sehr beeindruckend, weil, wie gesagt, ich war schon anderswo unterwegs, auch weil ich mich seit 12 Jahren inzwischen mit diesem Thema ein bisschen beschäftige. Es gab da, ich bin bedroht worden in einigen Dörfern, wo zum Beispiel die Atamanen leben oder ich auch in diesem ganz, ganz berühmten Dorf in Jamel, wo Lohmeyers, ne, Widerstand leisten. Das ist auch ganz toll, genau. Da sind ja richtige Neonazis um die herum und so. Da hatte ich überhaupt nicht den Eindruck. Ich hatte den Eindruck von einer ganz friedseligen alten Dame, die wirklich alles verneint hat. Aber das ist auch die Taktik dieser Menschen.
Aber ja. Sie würden sagen, diese Bewegung muss man auf jeden Fall im Auge behalten.
Absolut, ja, der Verfassungsschutz selber.
Brandenburg hat genau. Sie schon im Auge, ja.
Ja, und das sollte man auch wirklich öfter schreiben, öfter beobachten, öfter erzählen.
Und wir sind schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Und Frau Mastroboni, wenn ich jetzt mein Sohn wäre, dann würde ich sagen, war eine coole Sendung. Sie haben echt Aura. Das ist das Jugendwort des Jahres, haben Sie mitgekriegt vielleicht? Ne?
Aura.
Wissen wir seit ein paar Stunden, Aura, genau, aber ich bin ja keine 16 mehr.
Aber Sie haben auch eine Aura.
Von daher sage ich...
Wird Ihr Sohn auch sagen.
Manchmal. Ja. Von daher sage ich aber jetzt einfach vielen Dank für den Besuch, freue mich aufs nächste Mal.
Dankeschön, ich auch.